Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht's bei uns um René Benko. Der Immobilieninvestor hat nämlich einen Insolvenzantrag als Einzelunternehmer eingereicht, was weitreichende Folgen für sein persönliches Vermögen haben könnte. Außerdem beantworten wir wieder Hörerfragen. Zum Weltfrauentag machen wir das aber nicht mit Ulf Sommer, sondern mit Margarete Honisch, die sich als Fortuna Lista dem Thema Finanzbildung bei Frauen widmet. Wir haben Freitag, den 8. März und ich bin Kevin Knitterscheid. Die Insolvenz des Immobilienkonzerns Signa, die beschäftigt schon seit einigen Wochen die Gerichte und war auch schon bei uns in der Sendung häufiger Thema. Und am Donnerstag ist die Saga um eine wichtige Episode reicher geworden. Der Mann hinter dem Imperium, René Benko, der hat einen Insolvenzantrag als Einzelunternehmer eingereicht. Damit steht nun, zumindest theoretisch, das gesamte Privatvermögen des Unternehmers im Feuer. Experten sprechen vom wahrscheinlich spannendsten Verfahren im Insolvenzkomplex um Signa. Wie groß das Vermögen von Benko tatsächlich ist, darum ranken sich einige Vermutungen. Das US-Magazin Forbes hatte Benkos Vermögen im vergangenen Jahr noch auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt, doch nachdem die Signa Insolvenz angemeldet hatte, flog Benko kurzerhand von der Liste. Aktuell gibt Forbes Benkos Vermögen nur noch mit 0 Dollar an. Ob dieser Wert zumindest nach Ende des Insolvenzverfahrens realistisch eingeschätzt ist, darüber spreche ich gleich mit Unternehmensredakteur Florian Kolff, der die Signa-Insolvenz schon seit Beginn eng begleitet. Außerdem sprechen wir noch darüber, was Benkos Insolvenz für die Gläubiger bedeutet und ob sich damit auch die vielen offenen Fragen klären lassen, die im Zusammenhang mit dem weit verzweigten Firmen- und Stiftungsgeflecht rund um Signa aufgekommen sind. Doch bevor wir jetzt in die Tiefen des Reiches von René Benko und Signa einsteigen, wagen wir erstmal einen Blick auf die Märkte und das machen wir heute mit Stefan Rexius, Finanzredakteur in Frankfurt. Hallo Stefan.
Hi Kevin.
Ja, heute kamen wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt. Wie sind die ausgefallen und wie kommt das an den Märkten an?
Die US-Unternehmen haben zuletzt mehr neue Stellen geschaffen, als erwartet worden war von den Analysten. Allerdings sind auf der anderen Seite auch die Werte für die beiden vorangegangenen Monate nach unten korrigiert worden. In Summe also ein durchwachsenes Bild. Gleichzeitig sind die Löhne nicht mehr so stark gestiegen, wie das zuletzt der Fall war. Und insgesamt dürften diese Eindrücke die US-Notenbank Fed darin bestärken, bei Zeiten ihre Zinswende einzuleiten. Also da wird ja mit Juni gerechnet zurzeit. Das hat sich jetzt auch erhärtet, würde ich sagen, mit diesen Daten. Und der DAX hat darauf positiv reagiert. Also es gab im Tagesverlauf leichte Verluste. Die hat er jetzt wettgemacht nach den Daten aus den USA. Und somit ist auch jederzeit ein weiteres Rekordhoch möglich und der Sprung über diese Marke von 18.000 Punkten, was er bisher noch nicht geschafft hat.
Ja, die Aussicht auf sinkende Zinsen, die hilft auch einer Anlageklasse, die in den vergangenen Wochen ja sowieso ganz beliebt war, nämlich Gold. Wie sieht's denn da aktuell aus?
Gold hat heute ein weiteres Rekordhoch erreicht bei 2170 Dollar. Bei Gold ist es ja immer so, das wirft keine laufenden Erträge ab, also anders als zum Beispiel bei Anleihen mit Zinsen oder bei Aktien, wo es in der Regel Dividenden gibt in regelmäßigen Abständen. Das ist bei Gold ja alles nicht der Fall. Also es kommt rein auf die Wertentwicklung an. Aber dieser Umstand ist bei der Aussicht auf sinkende Zinsen ja nicht mehr ganz so gravierend. Außerdem dient Gold ja klassischerweise als Absicherung fürs Depot. Und außerdem ist eine weiter anziehende Nachfrage aus China festzustellen. Also das sind so Faktoren, die derzeit dem Goldpreis wirklich von einem Höchstwert zum nächsten auch verhelfen.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob die EZB-Zinssitzung von gestern noch nachwirkt.
Die wirkt durchaus nach. Also auch im Goldpreis lässt sich ja zumindest zum Teil ja die Aussicht auf die Zinswende ablesen. Was die Anleger an den Aktienmärkten betrifft, muss man sagen, die sammeln sich halt heute so ein bisschen. Es hat auch heute Vormittag schwache Konjunkturdaten, zum Beispiel zur Industrieproduktion in Deutschland, gegeben. Außerdem mehren sich ja auch mit jedem Rekordhoch vom DAX die Mahnungen von Experten, dass es jederzeit zu einer Korrektur kommen kann. Aber es ist auch so, das hat Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank, heute Morgen ganz gut ausgedrückt. Er hat gesagt, die Wirkung der Geldpolitik überstrahlt derzeit das Marktgeschehen. Also Das ist wirklich der dominante Faktor, was die EZB und die Fed zurzeit mit Blick auf Zinssenkungen eben von sich geben. Und vor dem Hintergrund ist auch ganz interessant, dass es nächsten Mittwoch neue Inflationsdaten aus den USA gibt. Das wird ein sehr wichtiges Event an den Märkten eben in der kommenden Woche sein und dann eben mit darüber bestimmen, wie die Fed auch weiter vorgeht.
Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss des Marktberichts nochmal auf Einzelwerte schauen. Welche Unternehmen standen denn da heute im Fokus?
Da nehme ich heute mal HelloFresh raus, also diesen Versender von Kochboxen, denn die haben heute den heftigsten Kurssturz ihrer allerdings ja auch noch recht jungen Unternehmensgeschichte zu verkraften. -40% im Tagesverlauf, das ist immerhin ein Wert aus dem MDAX, also aus der zweiten Börsenliga in Deutschland sozusagen. Das sieht man da nun wahrlich nicht alle Tage. Zu erklären ist das damit, dass es nun innerhalb weniger Monate schon den zweiten Schock für die HelloFresh-Anleger gibt. Denn im November hatte der Vorstand seine Gewinnprognose kassiert und jetzt sehen die Zahlen sehr schlecht aus und der Vorstand hat auch verkünden müssen, dass die Ziele für das Geschäftsjahr oder bis zum Geschäftsjahr 2025 aus den Augen geraten. Also da sieht die Geschäftslage und der Ausblick für HelloFresh wirklich sehr schlecht aus und damit ist das natürlich auch der ganz große Ausreißer heute nach unten an den Märkten.
Dann danke ich dir, lieber Stefan, für die Markteinschätzung, die wir heute zum Weltfrauentag haben. An der Stelle erstmal viele Grüße nach Frankfurt.
Danke, Kevin, bis demnächst.
Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Und damit kommen wir nun zu René Benko, der am Donnerstagabend einen Antrag auf Insolvenz als Einzelunternehmer gestellt hat. Was das bedeutet, das wird uns nun Florian Kolff erklären, der Signa als Berichterstatter schon seit Jahren eng begleitet und der mir nun zugeschaltet ist. Hallo Florian.
Hallo Kevin.
Ja, René Benko hat am Montagabend einen Insolvenzantrag als Privatunternehmer gestellt. Heißt das, dass der Investor jetzt auch privat pleite ist?
Ja, zumindest hat er das jetzt offiziell selber erklärt, dass er zahlungsunfähig ist, ja.
Welchen Anreiz hätte er denn jetzt für diesen Antrag? Weil so wie ich es jetzt vermuten würde, müsste er eigentlich seine Rechnung noch bezahlen können. Er wird ja noch nicht alles verkauft haben, was er besitzt, oder?
Das ist immer die Frage, was man als sein Vermögen sieht und als sein Vermögen identifizieren kann. Aber zumindest, also sagen wir mal so, ihm ist ja das Messer auf die Brust gesetzt worden. Die Finanzbehörden haben von ihm 2 Millionen Steuernachzahlungen gefordert und die wollte, wie auch immer, er nicht zahlen. Die ist ihm fällig gestellt worden und die Finanzbehörden haben für ihn Insolvenz beantragen wollen. Dem ist er jetzt zuvorgekommen und hat selber einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt, aber nicht als Privatperson, sondern als, wie du schon sagtest, Unternehmer.
Wo liegt denn da der Unterschied genau?
Der Unterschied ist natürlich verfahrensstrukturell. Das ist, es ist sehr kompliziert. Also man hätte zum Beispiel als Unternehmer noch die Möglichkeit, eine Insolvenz in Eigenverwaltung zu machen. Das kann man als Privatperson beispielsweise nicht. Diesen Weg ist er jetzt aber nicht gegangen. Zumindest ist er jetzt in richtiger Konkurs. Das bedeutet, dass ihm ein Insolvenzverwalter vor die Nase gesetzt worden ist, der jetzt wirklich, wie bei seinen Signa-Unternehmen auch, ihm jetzt in die Finanzen reinguckt.
Ist denn für die Signa-Gläubiger jetzt auch bei Benko persönlich etwas zu holen? Dürfen die sich da einen nennenswerten Beitrag zur Schuldentilgung versprechen oder geht es eigentlich wirklich jetzt nur um die Steuerzahlung?
Es geht in erster Linie schon um die Ansprüche, die gegen ihn persönlich sind. Und wenn jemand Ansprüche an die Signa hat, muss man jetzt erstmal nachweisen, dass er damit drin hängt. Das ist genau das Problem, dass immer klar nachgewiesen werden muss, wann ist er persönlich irgendwo für haftbar oder nicht und wann ist einfach nur die Signa als Organisation. Da ändert ja auch jetzt ein persönlicher Insolvenzantrag nichts. Alle Leute, die persönlich an ihn Forderungen haben, die werden jetzt, unter denen wird jetzt das Vermögen, was identifiziert werden kann, aufgeteilt.
Ja, du hast es schon erwähnt, so sauber lässt sich das vielleicht auch manchmal gar nicht trennen, denn im Rahmen des Signa-Insolvenzverfahrens kam es ja mehrmals auch zu Vorwürfen, Benko habe Geld aus dem Unternehmen für sich persönlich beiseite geschafft. Im Fokus standen da immer die Familienstiftungen. Kann man diesem Geld denn jetzt habhaft werden, dadurch, dass er eben Insolvenz als Privatunternehmer angemeldet hat?
Auch da hat sich die Situation nicht grundsätzlich durch seine Privatinsolvenz verändert. Es sind in den letzten Jahren, das kann man auch zeigen, immer wieder Gelder zwischen den Stiftungen und den Unternehmen hin und her geschoben worden. Also nicht nur aus dem Unternehmen in die Stiftung, sondern auch teilweise aus den Stiftungen ins Unternehmen. Das hatte häufig auch steuerliche Gründe, dass dadurch dann eben Steuern gespart wurden, dass man eben eine Immobilie nicht zu 100% durch das Unternehmen kaufte, sondern ein anderer Teil wurde von der Stiftung gekauft, zumindest nominell. Dann gab es ein Darlehen hin und her, dadurch sparte man dann Steuern. Also das war sehr komplizierte Konstruktionen, wo es nicht immer darum ging, Geld abzuziehen. Aber ob und wie viel er jetzt wirklich sich beiseite geschafft hat, ist deswegen unglaublich schwer nachzuvollziehen. Dieser Vorwurf, dass er noch kurz vor der Insolvenz 300 Millionen sich rausgezogen haben soll, konnte durch die Insolvenzverwalterin nicht erhärtet werden. Ich habe auch den Bericht von ihr eingesehen, wo eindeutig drin steht, dass diese Zahlungen so nicht geflossen sind. Aber natürlich ist da Geld hin und her geflossen und was da wirklich bei ihm jetzt auch in irgendwelchen Stiftungen liegen geblieben ist, ist sehr schwer nachzuweisen, aber das ist genau das, wo die Insolvenzverwalter gerade dabei sind, auch mit Hilfe von Forensikern, Experten, genau dieses alles aufzuklären.
Ja, die Komplexität des Signa-Imperiums, die beschäftigt die Beteiligten dieses Prozesses ja schon seit ein paar Monaten, würde ich sagen. Wie sieht denn da aktuell die Lage insgesamt aus? Ist mittlerweile klarer, wie die Signa konkret aufgebaut ist und wie viel die Gläubiger vielleicht auch von ihrem Geld irgendwann zurückbekommen können?
Es wird von Tag zu Tag etwas klarer. Die Insolvenzverwalter sowohl bei der Prime wie bei der Development, den beiden großen Immobilientöchtern der Signa Holding, sind beide immer noch zumindest überzeugt davon, dass sie diese 30%-Quote für die Gläubiger sicherstellen können. Es sollen jetzt ja auch im größeren Stil Immobilien verkauft werden, um genau das sicherzustellen. Wobei noch nicht klar ist, wie viel Geld damit wirklich dann auch im Endeffekt reinkommt. Weil ein Teil der Immobilien auch wieder verpfändet ist, teilweise sogar an Benko und seine Privatstiftungen selber. Also das ist alles, wie du siehst, furchtbar kompliziert. Es wird von Tag zu Tag ein bisschen klarer. Bisher, wie gesagt, sind sie noch zuversichtlich, dass zumindest 30% der Quote erfüllt werden kann für die Gläubiger der Signa, was für die Gläubiger von Benko persönlich wahrscheinlich nicht mal erfüllt werden kann.
Ja, in dem Zusammenhang ist natürlich auch ganz interessant, dass jetzt im März der Verkaufsprozess für den Elbtower starten soll. Das habe ich nur gestern Abend noch gelesen. Mich würde jetzt interessieren, was passiert eigentlich mit Benko persönlich? Muss er denn befürchten, dass er vielleicht dann doch irgendwann nochmal in die Privatinsolvenz rutscht, wie so ein ganz normaler Schuldner und dann 7 Jahre abstottern muss, bis er dann tatsächlich wieder ganz normal wirtschaften kann?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber in dieser Geschichte hat es schon so viele Sachen gegeben, die man sich nicht vorstellen konnte, dass ich für nichts mehr für unmöglich erklären würde.
Hat er sich denn selber in irgendeiner Form mittlerweile mal geäußert? Also ist bezeugt, wie er jetzt persönlich dazu steht?
Nein. Er hat das wirklich vermieden. Ich habe es auch mehrfach versucht, ihn persönlich dazu zu bringen, dass er mal was sagt. Er reagiert auf nichts und hat sich auch nirgendwo bisher öffentlich geäußert. Das ist Er bleibt das Phantom und das macht er wahrscheinlich auch bewusst, wahrscheinlich auch auf Anraten seiner Anwälte, dass er einfach gar nichts sagt. Aber das hat er ja auch schon die Jahre davor eigentlich immer gemacht. Er hatte ja auch kein offizielles Amt mehr in all seinen Gesellschaften. Er war ja wie ein Phantom, aber trotzdem überall dabei. Und das steht auch im Bericht der Insolvenzverwalterin, beispielsweise der Prime, dass er ihr gegenüber erklärt habe, dass er persönlich auch Entscheidungen getroffen hat, obwohl er eigentlich offiziell nur Berater seiner eigenen Unternehmen war.
Ja, dann schauen wir uns mal an, wie die Sache Tag für Tag immer ein bisschen klarer wird und auch wie du daran weiter mit dran arbeitest. An der Stelle erstmal vielen Dank, Florian.
Ich danke dir.
Ja, wenn Sie in Berlin wohnen, dann haben Sie heute wahrscheinlich frei gehabt, denn in der Hauptstadt ist der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag. Wir hier in Düsseldorf, wir müssen zwar arbeiten, aber wir wollen es uns natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, den Weltfrauentag zu feiern. Und wie macht man das als Mann am besten? Indem man den Staffelstab auch mal abgibt. Deshalb beantwortet heute nicht Ulf Sommer an dieser Stelle Ihre Hörerfragen, den werden Sie in der kommenden Woche wieder hören, sondern Margarete Honisch. Da hatten wir Sie ja gestern gebeten, ein paar Fragen zu schicken, die Sie gerade zum Thema Frauen und Finanzen umtreiben. Und Margarete Honisch arbeitet mit ihrer Plattform Fortunalista daran, Frauen einen besseren Zugang zu Finanzthemen zu verschaffen. Und für das Gespräch gebe auch ich den Staffelstab ab, nämlich an meine Kollegin Solveig Gode.
Hallo Margarete.
Hallo Solveig.
Schön, dass du da bist, heute zum Weltfrauentag. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir dieses Thema Finanzbildung für Frauen eben aus einer weiblichen Brille, sag ich jetzt mal, betrachten? Was gibt es da für Unterschiede, insbesondere auch zu Männern in der Finanzbildung? Kannst du uns das einmal erklären?
Ja, sehr gerne. Das ist auch eine berechtigte Frage, wenn man vielleicht so ganz oberflächlich das Thema erst einmal betrachtet und noch nicht so in der Materie drin ist. Aber tatsächlich, wir hatten ja erst vorgestern den Equal Pay Day. Das heißt, wir haben immer noch eine Geschlechterungleichheit, was die Löhne betrifft. Also Frauen verdienen bereinigt 6% weniger als Männer beim Gender Pay Gap. Und das führt auch dazu, dass Frauen natürlich dann auch später eine niedrigere Rente haben. Das heißt, der Gender Pay Gap führt zum Gender Pension Gap und natürlich auch dazu, dass Frauen grundsätzlich weniger Geld zur Verfügung haben, was sie für sich nutzen können in Form vom Sparen oder auch vom Investieren. Und dann ist es aber auch noch so, dass Frauen andere Erwerbsbiografien haben als Männer. Bei Männern ist es meistens so, dass sie dann beispielsweise ab Mitte 30 die Karriereleiter hochsteigen, immer mehr verdienen. Bei Frauen kommt dann oft der Zeitpunkt, wo dann vielleicht die ersten Kinder kommen oder das erste Kind kommt. Und dann bleiben Frauen häufiger zu Hause, kümmern sich um die Kinder, kümmern sich um den Haushalt, machen diese wichtige Care-Arbeit, die aber leider unbezahlt ist. Das heißt, da gibt es schon mal einen ersten finanziellen Einbruch. Und da sieht man eben auch, dass sich das dann im Laufe des Lebens tatsächlich auch so vorzieht, dass Frauen Männer finanziell tatsächlich dann oft nicht mehr schaffen einzuholen. Und als dritten Punkt vielleicht noch, es ist tatsächlich so, dass Frauen sich einerseits nicht an das Thema oft herantrauen, weil uns oft suggeriert wird, naja, Mathe ist ja was für Jungs und so weiter. Das zieht sich dann halt fort ins Erwachsenenleben. Das heißt, wir denken uns ja, das ganze Thema mit den Zahlen, mit dem Geld, das überlassen wir lieber dem Partner. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Frauen auch tatsächlich etwas risikoaverser sind, was uns aber am Ende tatsächlich in die Karten spielt. Vielleicht kommen wir dann noch dazu, wer die besseren Anleger und Anlegerinnen eigentlich sind.
Ja, da habe ich schon einen kleinen Vorgeschmack von dir gehört, beziehungsweise ich habe schon eine Vermutung, wer das sein könnte, aber da können wir ja nachher noch drauf gehen. Du hast schon das Thema Gender Pension Gap angesprochen. Also insbesondere in der Altersversorgung wirkt sich das natürlich dann darauf aus, dass Frauen vielleicht weniger Jahre eingezahlt haben. Und da kamen jetzt tatsächlich auch viele Fragen aus unserer Community. Ich steige mal gleich mit einer ein.
Gerne.
Wie beugt man der geringeren Rente bei Frauen in Bezug auf geleistete Care-Arbeit vor? Wie kann man die Jahre finanziell am besten nutzen? Ich greife vielleicht nur noch mal kurz das Wort Care-Arbeiter auf. Das hast du gerade eben schon einmal erklärt. Also das ist eben die Hausarbeit quasi, die zu Hause geleistet wird. Also sei es eben sich um Kinder kümmern oder eben das Haus ja in Ordnung halten. Das ist mit Care-Arbeit gemeint. Also wie kann man diese Jahre finanziell am besten nutzen?
Ich denke, der aller wichtigste Faktor dabei ist tatsächlich schon frühzeitig anzufangen. Also noch lange bevor die Kinder da sind, lange bevor die Familienplanung stattfindet, dass man wirklich schon mal mit den ersten wenigen Euro anfängt zu investieren und sich mit der Materie vertraut macht und natürlich den Zinseszinseffekt auch für sich nutzt. Dann aber sollte man sich unbedingt mal anschauen, was habe ich denn überhaupt für vielleicht auch Rechte, was steht mir vielleicht auch finanziell zu? Denn was viele nicht wissen, ist, dass es ja auch für die Erziehung der Kinder sogenannte Kindererziehungszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung gibt. Das bedeutet für Kinder, die beispielsweise nach 1992 geboren wurden, bekomme ich insgesamt 3 Jahre Kindererziehungszeit, die ich beantragen kann. Das sind dann 3 Rentenpunkte. Das allein sind ungefähr 112, 115 Euro im Monat, die ich später mehr an Rente bekomme. Das ist ganz wichtig aber, dass ich das bei der Deutschen Rentenversicherung beantrage. Das Formular dafür nennt sich übrigens V800. Das muss ich also wirklich aktiv beantragen. Ansonsten bekomme ich diese Kindererziehungszeiten gar nicht gut geschrieben.
Und läuft das irgendwann ab?
Nein, das läuft nicht ab. Also das kann ich auch wirklich machen bis kurz vor der Rente. Was ich allerdings empfehlen würde, ganz, ganz dringend und eigentlich nicht nur Frauen, sondern auch Männern, ist, dass man sich mal so einen Versicherungsverlauf mal holt und mal sich anschaut, was weiß eigentlich die deutsche Rentenversicherung von mir, welche Daten hat sie, ist das alles auch richtig übermittelt worden oder muss ich da vielleicht noch was nachreichen, damit ich auch wirklich meine vollen Rentenpunkte auch erhalte. Und das kann man tatsächlich alle 5 bis 7 Jahre einfach mal machen und überprüfen, passt da alles. Mhm. Und der letzte Tipp, den ich dazu noch geben würde, ist, dass man natürlich auch schaut, dass man weiterhin auch privat vorsorgt. Idealerweise habe ich dann später auch als Mutter meinen ETF-Sparplan beispielsweise, der auf meinen eigenen Namen läuft. Und dann kann ich es ja auch so machen, wenn ich mich entscheide, mich um die Kinder zu kümmern, um den Haushalt zu kümmern und dann vielleicht selbst finanzielle Einbußen habe, dann kann ja theoretisch auch mein Partner diese ETF-Sparpläne weiter bedienen und dafür sorgen, dass ich auch im Alter auch ohne ihn finanziell gut abgesichert bin.
Ja, also zusätzlich auf jeden Fall noch eine private Rente oder eine weitere Altersvorsorge eben besparen. Du hast eben noch den Zinseszinseffekt angesprochen. Kannst du den noch einmal ganz kurz erklären? Die meisten Hörerinnen und Hörer kennen es wahrscheinlich schon, aber falls es jemand noch nicht kennt.
Ja, da müssen wir vielleicht so ein bisschen an die, ich glaube, 9. Klasse zurückdenken. Wahrscheinlich haben das viele schon verdrängt. Aber der Zinseszinseffekt, der beschreibt letztendlich nichts anderes, als dass die Zinsen, also die Einnahmen oder Gewinne, die ich generiere, indem ich beispielsweise Geld auf einem Tagesgeldkonto habe oder vielleicht auch in Aktien investiere, dass ja sozusagen meine Gewinne, die ich erwirtschafte, dann in den kommenden Jahren auch mit verzinst werden. Also das bedeutet beispielsweise, ich bekomme am Anfang vielleicht 2% auf 100 Euro, dann habe ich 102 Euro, dann sind es nochmal 2%, dann werden ja nicht die 100 Euro verzinst, sondern die 102 Euro. Das heißt, da kommt nochmal ein Stückchen oben drauf. Und beim Zinseszinseffekt ist es einfach so, dass ich die ersten 10 Jahre diesen Effekt noch nicht so sehr spüre, aber erst so ab 10 Jahren, dann merke ich, dass es einfach so eine exponentielle Entwicklung gibt, dass dann sozusagen die Kurve, mein Vermögen wirklich steil nach oben geht, während vielleicht meine Einnahmen oder nicht vielleicht, während meine Einzahlungen linear verlaufen, wächst dann tatsächlich mein Vermögen exponentiell. Also das heißt, dann kann ich wirklich auch letztendlich das Geld, was ich anlege oder spare, wirklich auch vervielfachen, je nachdem natürlich, wie die Zinsen und Renditen sind.
Mhm. Danke dir für die Erklärung nochmal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Jetzt kommt hier eine ganz spezielle Frage. Ich finde, die ist super, weil die sehr konkret ist. Also, ich frage dies hier für meine Mutter, welche in absehbarer Zeit in Rente gehen wird. Wenn es um Anlagen geht, findet man offline und online in den Medien viele Ratschläge für Geld, welches man langfristig, also für 10 Jahre oder mehr, anlegen möchte, gerade wenn es um Aktien-ETFs geht. Doch auf welche Produktklassen sollte man achten, wenn der Zeithorizont nicht so lange ist? Beispielsweise, weil in 5 Jahren eine größere Anschaffung getätigt werden soll oder wenn ab diesem Zeitpunkt ein monatlicher Betrag aus dem Depot abfließen soll, um die Rente aufzustocken.
Mhm. Eine sehr wichtige Frage und tatsächlich etwas, was mir auch immer wieder in meiner Arbeit begegnet, dass halt viele Frauen vielleicht das Thema Rente und Altersvorsorge vor sich herschieben und dann irgendwann mit Mitte 50 merkt man, huch, die Rente steht vor der Tür, ich habe noch nichts getan. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns frühzeitig drum kümmern. Aber was mache ich jetzt, wenn die Rente wirklich kurz vor der Tür steht? Da ist es tatsächlich so, man sollte sich zunächst einmal die finanzielle Situation insgesamt anschauen, dass man so ein bisschen weiß, wie viel Risiko darf ich denn überhaupt eingehen. Das kann man pauschal so nicht sagen. Für manche können dann sogar Aktien-ETFs noch immer sinnvoll sein, weil man vielleicht auch eine Immobilie hat, wo regelmäßig Mieteinnahmen generiert werden. Aber wenn ich tatsächlich nichts habe und ich will jetzt in Aktien-ETFs investieren und die Rente steht kurz vor der Tür, dann würde ich persönlich davon abraten. Der Grund dafür ist ganz einfach. Aktien sind einfach sehr volatil, Aktien-ETFs genauso. Das heißt, ich weiß nie, wann bin ich vielleicht mit meinem Aktiendepot auch mal im Minus. Und wenn ich genau dann das Geld brauche und ich bin beim Aktiendepot im Minus, dann kommt das Worst-Case-Szenario, ich muss meine Anteile verkaufen und mache Verluste. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand noch 20, 30 Jahre hat und das Aktiendepot ist im Minus, ich habe aber noch Zeit bis zur Rente, dann kann ich trotzdem mich entspannt zurücklehnen, weiter meine Investitionen tätigen, weil ich das Geld in dem Moment nicht brauche und warten kann, bis sich der Markt sozusagen erholt, was manchmal auch ein paar Jahre dauern kann. Deswegen zu der Frage, was macht man alternativ? Momentan sind die Zinsen ja noch ganz gut. Das heißt, da kann man sich mal anschauen, lege ich vielleicht einen Teil aufs Tagesgeld oder investiere ich vielleicht auch in sogenannte Anleihen oder Anleihen-ETFs oder vielleicht baue ich mir auch so eine Festgeldtreppe auf, dass ich sozusagen immer einen Teil in unterschiedlich langlaufende Festgeldkonten investiere. Man muss dazu sagen, damit werde ich natürlich nicht so eine Rendite erzielen, wie sie potenziell mit Aktien oder Aktien-ETFs möglich ist. Aber wenn ich auch näher an der Rente bin, dann geht es vor allem darum, den Wert, den ich habe, zu erhalten.
Ja, und nicht zu schmälern und da auch schnell ranzukommen, ne?
Ja.
Genau, aber du hast schon gesagt, es gibt ja eben Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten, die da relativ sicher sind. Und Anleihen-ETFs, vielleicht auch nochmal spannend. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Worte zu sagen. Da hatten wir nämlich tatsächlich auch eine Frage noch dazu. Wie sicher sind ETFs wirklich?
Ja, also grundsätzlich zu ETFs, wie sicher sind die, das kann man pauschal nicht sagen. Denn wir müssen uns mal überlegen, ein ETF ist ja nichts anderes als ein Korb. Und da muss ich mir mal anschauen, was ist denn drin in dem Korb? Und dann können zum Beispiel Aktien drin sein und da kommt es wieder drauf an, was sind das denn für Aktien? Bin ich da breit diversifiziert, international, habe da vielleicht 1500 Aktien in diesem Korb, die über verschiedene Länder, Regionen und Branchen verteilt sind, dann habe ich eine breite Diversifikation und würde sagen, ja, das Risiko ist recht überschaubar. Wenn ich aber beispielsweise einen Themen-ETF habe, wo ich sage, okay, da geht es jetzt um künstliche Intelligenz oder vielleicht sogar ein Krypto-ETF, dann ist natürlich das Risikoprofil ein ganz anderes. Da gehe ich ein höheres Risiko ein, habe weniger Diversifikation, mehr Volatilität. Das heißt, der Markt, der schwankt stärker und ich kann im schlimmsten Fall tatsächlich auch stärkere Verluste erleiden. Und dann gibt es eben noch die Anleihen-ETFs, die du auch gerade genannt hast. Da sind verschiedene Anleihen- und Anleihetypen vielleicht auch in einem ETF. Und was sind Anleihen? Um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, wenn ich in eine Aktie investiere, dann investiere ich sozusagen in ein Unternehmen, dann gehört mir ein klitzekleiner Teil dieses Unternehmens und ich bin dann sozusagen auch an der Entwicklung, an den Gewinn des Unternehmens letztendlich beteiligt, weil die sich dann oft im Aktienkurs oder auch durch eine Dividende widerspiegeln. Bei einer Anleihe ist das anders. Da leihe ich dem Unternehmen Geld, damit es dieses Geld investieren kann. Und da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Unternehmensanleihen oder ich leihe das Geld einem Staat, zum Beispiel dem deutschen Staat. Dann sprechen wir von Staatsanleihen. Und Anleihen sind tatsächlich meiner Meinung nach sogar komplexer als Aktien, weil es da verschiedene Typen gibt, nochmal verschiedene Kategorien. Und ich muss mir mal anschauen, wie ist denn eigentlich die Bonität von einem Unternehmen oder von einem Land? Weil da gilt grundsätzlich, je mehr Zinsen ich bekomme, desto höher ist das Risiko. Deswegen also, um nochmal das zusammenzufassen, ich muss mir immer anschauen, was ist in dem ETF drin? Welche Anlageklasse wird da abgebildet? Und dann nochmal, wie breit ist zum Beispiel dieser ETF diversifiziert? Mhm.
Danke dir. Jetzt haben wir noch eine Frage zur Rente, das ist dann aber auch die letzte. Was mache ich mit alten Riester-Verträgen?
Ja, also ich habe jetzt eine ganz persönliche Meinung zu Riester, aber um dir jetzt mal außen vor zu lassen, das ganz objektiv zu beantworten, ich würde empfehlen, die unbedingt von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen. Da empfehle ich immer die Verbraucherzentrale. Das ist je nachdem, in welchem Bundesland ich bin, gibt es unterschiedliche Verbraucherzentralen. Ich weiß beispielsweise, dass die Bayerische Verbraucherzentrale dafür etwa 40 Euro verlangt, dass man wirklich mal den Vertrag überprüfen lassen kann. Und das würde ich dringendst empfehlen, egal wie jung oder wie alt man ist, weil dann bekommt man wirklich eine ehrliche Einschätzung. Lohnt sich das für mich oder hat hier einfach der Versicherer ein gutes Geschäft mit mir gemacht? Weil die Gebühren sind sehr hoch, die Zinsen teilweise sehr niedrig, sehr unsicher. Es kommt immer drauf an, was habe ich für einen Vertrag. Dann kommt es doch drauf an, bekomme ich Zulagen? Wie hoch sind die Zulagen? Wie viel zahle ich ein? Deswegen auch hier, man kann es nicht pauschal sagen und es gibt auch bestimmte Situationen, wo Riestern sich noch lohnt. Aber in den meisten Fällen rät man eher dazu, so einen Vertrag oft stillzulegen, dass man diese Zulagen nicht zurückzahlen muss. Und ob das dann wirklich hilfreich ist für die Rente, das muss man dann im Einzelfall sich anschauen.
Also ich merke schon, deine Meinung ist da etwas skeptisch.
Sehr skeptisch sogar.
Aber das ist doch ein super konkretes Takeaway für unsere Hörerinnen und Hörer. Einfach einmal zur Verbraucherzentrale gehen und sich das ja unabhängig einmal überprüfen lassen. Dann weiß man auch, wie es für sich selber aussieht. Jetzt haben wir noch eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft geht. Weil jetzt haben wir viel über Rente gesprochen. Aber was ist denn mit Kindern? Und jetzt hat eine Hörerin gefragt, welche Sparpläne sind für meine 9-jährige Tochter geeignet?
Mhm. Vielleicht noch kurz dazu, bevor wir zu den Sparplänen kommen, eine Entscheidung, die noch wichtig ist davor. Also zunächst einmal ist es super, wenn man auch schon an die Kinder denkt, wenn es ums Investieren geht. Das finde ich ganz, ganz toll. Man muss sich da vorher nochmal überlegen, hat das Kind sein eigenes Aktiendepot oder läuft das auf meinen Namen? Das hat nochmal verschiedene Vor- und Nachteile. Bei so einem sogenannten Junior-Depot, was wirklich auf den Namen des Kindes läuft, profitiere ich tatsächlich von den, ich sag jetzt mal, Steuereinsparungen, die ich da habe, weil es gibt ja einen Sparerpauschbetrag, der liegt bei 1.000 Euro pro Person. Das heißt, mein Kind kann diese 1.000 Euro vollkommen für sich nutzen pro Jahr. Das heißt, die Gewinne bis zu 1.000 Euro pro Jahr sind steuerfrei. Wenn ich das auf meinen Namen laufen lasse, dann muss ich mir sozusagen diese Freigrenze teilen mit meinem Kind. Und das Zweite, was man dabei bedenken muss, ist allerdings, wenn das auf den Namen des Kindes läuft, dann kann das Kind natürlich mit 18 Jahren auch zu 100% über das Aktiendepot verfügen. Das heißt, ich muss dann schauen, dass ich in der Zeit, bis das Kind 18 ist, idealerweise mit der finanziellen Bildung auch so gut, das so gut vermittle, dass das Kind auch weiß, okay, es macht jetzt keinen Sinn, das Aktiendepot zu plündern, zu leeren und das für irgendeine Weltreise oder etwas auszugeben, sondern es macht Sinn, das weiterhin zu besparen oder laufen zu lassen und das dann vielleicht für die Rente zu haben. Und ja, welcher Sparplan ist da am besten geeignet? Da würde man grundsätzlich sagen, am besten breit diversifizieren und schauen, dass man vielleicht auch nur einen einzelnen ETF hat. Also, dass ich nicht eine Portfoliostrategie mir aufstelle für das Kind, wie ich das vielleicht für mich selbst machen würde. Dass ich also verschiedene ETFs habe, die verschiedene Schwerpunkte abdecken, sondern idealerweise sage ich da, ich nehme einen ETF, der idealerweise die ganze Welt abbildet, dann vielleicht auch noch thesaurierend ist. Dann kommen wir wieder zum Zinseszins. Das heißt, die Gewinne und Dividenden werden reinvestiert. Und gerade wenn ich mir überlege, dass ich für dieses Kind vielleicht 10 oder 20 Jahre spare und das Kind das dann weiter bespart, dann ist das wirklich eine sehr schöne Entwicklung, die man da erreichen kann. Also von daher ganz einfach halten, einen breit diversifizierten Welt-ETF suchen, da vielleicht noch darauf achten, dass sowohl die Industrieländer als auch die Schwellenländer enthalten sind. Und dann bin ich mit einem einzelnen ETF eigentlich ganz gut aufgestellt und da würde ich nicht zu viele Experimente machen.
Wunderbar, das hast du super zusammengefasst. Ganz konkrete Takeaways, die wir hier heute mitnehmen können. Vielen Dank für deine Zeit heute. Was machst du denn heute noch Schönes am Weltfrauentag?
Ich werde es mal heute tatsächlich noch ein bisschen gut gehen lassen. Ich habe noch ein paar Vorträge, auch ein Seminare heute auf dem Programm. Und heute Abend wird aber der Freitag dann ganz entspannt eingeklungen. Also nichts Aufregendes, aber ich freue mich sehr auf diesen Tag, weil der tatsächlich leider immer noch sehr, sehr wichtig ist für uns Frauen.
Ja, absolut. Wir haben ja über das Gender Pay Gap zum Beispiel nur als eine der Punkte am Anfang gesprochen. Aber dafür ist es ja gut, um ja einfach nochmal Licht auf diese Ungleichheit zu werfen. Vielen Dank noch einmal für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben oder vielleicht auch Fragen, die Sie in der nächsten Woche gern Ulf Sommer stellen wollen, dann schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today@handelsblatt.com. Ansonsten erreichen Sie uns aber auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann probieren Sie es doch einfach mal 4 Wochen lang aus für nur 1 Euro. Das Probeabo dazu finden Sie unter www.handelsblatt.com/mehrfinanzen. Allen Hörern in Berlin wünsche ich weiterhin eine entspannte Zeit und allen anderen einen guten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.